Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Einen schönen guten Morgen, einen schönen Sonntag und herzlich willkommen zu diesem gemütlichen Wochenendratscher heute. Verreisen, ja, ist Fehlanzeige im Moment. Außer in diesen kommenden 2 Stunden jetzt. Die Osterinsel war schon Arbeitsplatz meines heutigen Gastes. Island, Alaska, Patagonien, Kamtschatka, Madeira, Tibet, Indien, Japan, China, Hawaii. Vielleicht bin ich schneller, wenn ich aufzähle, wo er noch nicht gearbeitet hat. Der gebürtige Finchker Fotograf und Fotojournalist Udo Bernhard, den ich hier heute daheim in Kastelbell auf dem alten Bauernhof zum Frühstück besuchen darf. Herzlich willkommen aus Südtirol 1 und einen schönen guten Morgen, Udo.
Guten Morgen, Sarah.
Du bist auf Heimaturlaub, denn du lebst schon seit über 40 Jahren in Frankfurt am Main in Deutschland. Gemütlicher frühstücken kannst du wahrscheinlich, wenn du hier bist, oder? Als in deinem Arbeitsstützpunkt Frankfurt.
Ah, das mit Frühstück essen ist immer so. Ich fühle mich eigentlich überall wohl beim Frühstück. Das ist ganz wurscht, wo ich bin. Und meistens ist irgendein Freund von mir dabei, entweder per Skype oder WhatsApp.
Na wirklich, auf Distanz machst
genau,
du das so?
Genau, auf Distanz, weil ich sehr viel allein unterwegs bin und deswegen, ja.
Das ist cool. Und du nimmst dir dann die Zeit auch zum Frühstück?
Oder? Ich nehme mir die Zeit zum Frühstück, auf jeden Fall.
Mhm. Gut. Plaudern mit dir über deinen spannenden Job, die Fotografie, den Fotojournalismus und über deine Reisen, das ist fast so gut wie eine kleine Reise um die Welt, habe ich gesagt. Deswegen freuen wir uns sehr auf deine Geschichten heute am Vormittag, die du von deinen Reisen und auch deinen Begegnungen aus über 4 Jahrzehnten in diesem Beruf zu erzählen hast. Deinen Werdegang natürlich, der nicht nur ein einfacher war, am Anfang vor allem auch. Und wir freuen uns auf deine Geheimnisse auch, eines guten Fotos, eines guten Fotografen auch. Bis 12 Uhr. 3 von 4 Menschen gerade freuen sich am allermeisten nach den vergangenen Monaten jetzt auf das Wiederverreisen dürfen. 77% nämlich aller Befragten in einer neuen Umfrage des AFI. Und zur Vorfreude darauf frühstücken wir heute im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme mit einem Fotografen, der zehntausende Bilder aus aller Welt auf seinen Festplatten und sonstigen Speichern und Filmrollen wahrscheinlich auch noch gesammelt hat in den letzten 45 Jahren. Der gebürtige Finchker Fotojournalist Udo Bernhard. Udo, wohin würdest du jetzt am allerliebsten in den Flieger steigen, wenn du könntest?
Im Moment denke ich eigentlich nicht darüber nach, in den Flieger zu steigen. Im letzten Jahr jetzt eben gerade durch diese Situation habe ich endlich einmal Zeit gehabt, die Bücher zu machen, wo die Bilder schon im Archiv liegen, von Reisen, über die ich nie Zeit hatte nachzudenken. Und in diesem Zug habe ich eigentlich ganz, ganz viele dieser Reisen alle nachvollzogen und habe mich eigentlich ein zweites Mal gefreut, diese Reisen zu machen. Und ich bin im Moment eigentlich ganz froh, nicht in den Flieger zu steigen. Im Moment habe ich nicht wirklich die wirkliche Lust und auch meine beruflichen Themen, die sind eigentlich ziemlich in der Nähe. Ich habe im letzten Sommer zum Beispiel ganz, ganz viele Themen in Deutschland für Deutschlandtourismus fotografiert und bin deswegen ganz, ganz viel in Deutschland und in Belgien unterwegs gewesen.
Dürftest du Europa aber verlassen aus beruflichen Gründen mit den richtigen Unterlagen, sage ich immer so, und mit den richtigen Beweggründen?
Mit den richtigen Zetteln darf man Europa verlassen. Es ist immer wieder ganz erstaunlich, wie leicht manche Dinge gehen und dann wie schwierig ganz einfache Dinge sind, wenn man einfach auf innereuropäischen Grenzen, ich sage jetzt mal Österreich oder Italien oder drüber fahren will. Aber in Wirklichkeit, ich glaube einfach, so ganz richtig kennt sich niemand aus.
Wir werden über deine Situation bei dir in deinem Beruf noch sprechen. Mhm. Darüber, dass das natürlich momentan ganz, ganz schwierig ist, auch wenn du sehr zufrieden wirkst, das ist so. Du könntest jetzt verreisen unter ganz normalen Bedingungen. Was wäre so ein Land, das dich jetzt auf der Stelle interessieren würde?
Ja, ich war jetzt eigentlich schon, wie soll ich sagen, ich hatte die ganzen Vorbereitungen schon gemacht. Ich habe mir letztes Jahr sogar ein entsprechendes Fahrzeug dafür gerichtet oder gekauft sogar. Das nicht nur deswegen, aber einfach, weil es einfach gepasst hat. Mhm. Ich sollte den Dumopil des Island fotografieren und sollte eigentlich den ganzen Sommer über in Island sein und wollte eigentlich dort mit diesem Auto durch Island fahren und das Land porträtieren.
Mhm. Was du ja schon gemacht hast, du hast da schon ganz viel fotografiert.
Ich habe in Island schon viel gemacht. Ja, ich habe Island einmal mit dem Pferd durchquert. Ich bin in Island sehr oft beim Skifahren gewesen. Und kenne das Land. Vielleicht bin ich 10-mal schon in Island gewesen und ist eine ganz tolle Insel.
Und die Leute sind auch sehr chillig, oder?
Die Isländer sind ganz, ganz tolle Leute. Ja, die haben Zeit und die sind auch so ein bisschen eigene Typen. Hetzigerweise, ich würde sogar sagen, oft einmal so ein bisschen wie bei uns in den Tälern drinnen.
Das sagst du überhaupt immer wieder. Also du sagst, manchmal ist das, was bei uns hier vor der Haustür in Südtirol ist, das Exotischste.
Das ist ja das Schöne am Reisen. Wenn du reist, kommst du dann zurück und dann siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und mir kommt es halt immer so vor, dass auch wenn du irgendwo, egal, auf der kleinsten Insel der Welt bist und du sagst, du kommst aus Südtirol, die meisten kennen es und das ist eigentlich immer nur ein Vorteil.
Ja, von der Fotografie zu leben, das ist ein Traumberuf. Davon musstest du deine Eltern erst überzeugen. Auch davon hören wir noch in dieser nächsten Viertelstunde vom Fotografen Udo Bernhardt. Ein guter Fotograf, der hält natürlich im richtigen Moment die Kamera hin und in manchen Momenten, da hält er sie bewusst nicht hin. Oder Udo Bernhardt, selbstständiger Fotograf und Fotojournalist, ein Leben lang unser Gast in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute.
Also ich bin, erzählt zu dem Fotografen, die Fotografie ist für mich nicht ein Beruf, das ist so ein bisschen mein Leben. Und für mich ist auch immer die Beziehung zu dem, den ich gerade fotografiere, ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ich nicht kann, ist, wenn ein Mensch nicht fotografiert werden will, dann fotografiere ich auch nicht, dann lege ich auch die Kamera weg und sage, das hat keinen Sinn. Ich bin ja immer ganz kurze Zeit mit Menschen zusammen. Yeah. Aber Fotografie, würde ich behaupten, ist auch etwas sehr Intimes. Und in dem Moment muss man in kurzer Zeit ganz, ganz viel vom anderen Menschen verstehen. Und das dann ins Bild umzusetzen, ist eigentlich die große Kunst, denke ich.
Du sagst auch in schönen Momenten, besonders schönen Momenten, da fotografierst du manchmal gar nicht.
Das gibt es oft, ja, ja. Es gibt bestimmte Sachen, wo ich einfach sage, so, ich sage das gerade in den letzten Tagen ein paar Mal auf einer Skitour, da nehme ich gar keine Kamera mit und ja. Das sind die schönsten Momente, alle rundherum fotografieren und ich genieße es einfach, das sind die Bilder, die ich im Kopf mitnehme, das mache ich auch. Es ist einfach so, wenn ich die Kamera habe, dann steht die Kamera an erster Stelle und dann ist das andere Beiwerk, das Skifahren, das Klettern, alles ist Beiwerk. Ich habe auch schon ganz flotte Situationen gehabt, wo ich beim Skifahren in einer ganz brenzlichen Situation war, in einer extremen Steilwand drinnen und ich konnte es fast nicht mehr überstehen und habe gedacht, wenn ich hier einen Rutscher mache, ist alles weg. Oder ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren den Mount Sir Sandford in Kanada besteigen dürfen mit ein paar ganz extremen Bergsteigern und da war so eine Abseilstelle von 400 Metern. Und ich bin dann nach vorne gekommen, runtergeschaut. Ich habe gedacht, es fängt sich alles an zu drehen. Dann nehme ich meine Kamera und fange an zu fotografieren. Dann ist sie überhaupt weg. Dann habe ich weder noch Angst noch irgendetwas.
Na wirklich?
Es ist wirklich so. Die Kamera ist für mich, das ist immer etwas, was wahrscheinlich zwischen dem Objekt oder zwischen dem, was man fotografiert, ist, drinnen ist. Und dann geht es weg. Ich habe das schon, habe ich oft ausprobiert.
Es funktioniert.
Hilft.
Du bist ein schneller Fotograf, sagst du. Wie meinst du das?
Ich bin ein schneller Fotograf, ja. Ich bin einer, der, ich weiß es nicht warum, aber das ist wahrscheinlich die Gabe, die ich mitbekommen habe. Ich brauche nicht viel, ich gehe irgendwo rein und kann sein, dass ich in 5 Minuten schon wieder rausgehe und alles im Kasten habe. Ich weiß es nicht warum, ich kann es auch nicht erklären. Es gibt Kollegen von mir, die brauchen Stunden, bis sie das eingestellt haben. Ich gehe hin, zack, zack, mache das und ich denke, dass es passt. Und ich bin damit zufrieden und wenn ich nicht zufrieden bin, dann wäre es blöd. Gibt es auch manchmal. Aber generell bin ich relativ schnell, ja. Sogar sehr schnell.
Was macht ein gutes Motiv aus?
Ein gutes Motiv, das ist einfach, ich glaube, wenn man den Moment erwischt. Irgendwo der Moment, das ist die Aussage. Ganz wurscht, wenn ich beim Bauwau bin und zum Beispiel einen Indianer fotografieren will, einen Indianerjungen oder so, in Amerika, Montana oder so, weil ich das Bild gerade hier sehe. Und dann irgendwie in dem Gesichtsausdruck das auch sehe, auch ja. Wenn das alles heute nur mehr gespielt wird. Aber das Gesicht muss mir ein bisschen was sagen von der Geschichte und so weiter. Und wenn es die Traurigkeit ist, dass es das wirklich nicht mehr gibt und dass man es nur mehr spielt. Aber das muss man im Gesicht sehen.
Ein paar Tipps für unsere guten Fotos. Ganz einfach vielleicht am Handy auch, wenn es sein muss. Versuchen wir dir heute am Vormittag sicherlich auch noch zu entlocken. Der Fotograf Udo Bernhardt heute in Feuer und Flamme.
Einfach schöner frühstücken mit Sarah Bernhardi.
Ich möchte Bloggerin werden. Das ist so heutzutage eine Ansage, wo Eltern sagen, oh meine Güte, lernt bitte was Gescheites, Kind. Udo Bernhard, freischaffender Reisefotograf, ist seit über 40 Jahren auf der ganzen Welt im Einsatz für Top-Magazine, natürlich inzwischen wie National Geographic, Geo, Merian, Dumont haben wir vorhin gehört, fotografierst du sehr, sehr viel, Reiseführer, die wir alle daheim haben. Du hast erreicht, wovon viele träumen, Udo, aber so ganz gern hatten das deine Eltern damals auch nicht, wie ich jetzt die Szene vorhin geschildert habe, bis heute.
Das war eindeutig das Schwierigste überhaupt, meinen Eltern das beizubringen. Die wollten ganz was anderes.
Waren meine Eltern Bauern eigentlich? Weil wir sind hier auf einem Bauernhof.
Genau, ja, freilich. Aber in der Familie haben alle studiert und alle sind Ingenieure oder Architekten oder irgendwas geworden. Das sollte auch ich werden. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig so zu sagen, aber ich sage es einfach, wie es ist. Dann hat man eine gute Vorstellung. Als ich in Schlanners im Lyzeum war, da habe ich andere Dinge im Kopf gehabt, weil Latein und die Sachen, die haben mir alle wirklich nicht so richtig getaugt. Und meine Mama war eine ganz schnelle, die hat dann meine Tante angerufen, die dort unterrichtet, und hat gesagt, der Udo muss Nachmittag Nachhilfestunden gehen, weil die Noten waren nicht die richtigen. Und meine Tante hat zu meiner Mutter gesagt, du, Ella, das ist nicht, was der Udo nicht kann, der will nicht, der will was anderes. Mhm. Also meine Mutter hat nie mehr ein Wort mit meiner Tante geredet.
Na wirklich, ja.
Da sieht man eigentlich etwas. Und als ich in der Volksschule schon war, da habe ich auch schon oft mal ein bisschen mehr vom Reisen und von Abenteuern geträumt. Und da hat unser früherer Gemeindearzt mitgeholfen. Der ist dann hergekommen, hat neben mir immer eine Spritze in die Dicke aufgezogen und hat gesagt, Udo, das ist die Faulheitsspritze. Und mit der fangen wir morgen eine Therapie an, wenn du nicht lernst.
Na wirklich? Aber war es dann, das Reisen war der Zugang für dich zur Fotografie?
Ja, das gehört ja zusammen. Das Schwierige überhaupt in der Fotografie, den Weg zu finden. Fotografie hat so viele Sparten. Und ich hatte das Glück, bei einem Modefotografen zu arbeiten. Ich habe Luftbildfotografie gemacht, ich habe Werbefotografie überall als Assistent probiert. Mhm. Und ich wusste dann, der Fotojournalismus ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist natürlich für die Eltern schon wieder der nächste Schock. Fotojournalist, das ist halt schon ein bisschen ein Hungerjob, heißt es dann immer. Aber wie immer, wenn man an Dingen Spaß hat, dann kann man sie auch gut machen. Und am Ende, es gibt vielleicht eine Szene, die in der Familie noch war, das fand ich immer ganz spannend, weil ich, als ich dann so angefangen habe, dass es ernst wird mit der Fotografie, dann durften meine Cousins auf einmal nicht mehr mit mir reisen, weil ich dann hätte wahrscheinlich irgendwie einen schlechten Einfluss oder eine reingebracht in die Familie oder so. Und meine irgendwo, wie soll ich sagen, Genugtuung war, dass dann ein paar Jahre später irgendwo die gleichen Familien, die nächste Generation, dann die Anfragen kommen, kann dann nicht mal bei dir assistieren.
Was ist das am wenigsten Traumhafte an deinem Beruf?
Man stellt sich das Reisen immer so ganz nur als etwas Schönes vor. Hm. Ist aber, das ist immer, bei allem, was man im Leben tut, ist immer eine Frage der Dosis. Das ist wie bei einer Skitour. 5 Stunden ist schön, 10 Stunden ist ein Martyrium. Und beim Reisen ist es auch so. Und ich hatte auch diese Momente. Ich sage ein Beispiel. Ich habe früher ganz am Anfang das große Glück, dass ich die ganze Werbung für das USDTA, das Fremdverkehrsamt für Amerika, gemacht habe. Und ich habe so eine Kampagne gemacht, Amerika mit europäischen Augen gesehen. Das war mein ganz großer. Und da habe ich 3-4 Jahre in Amerika verbracht. Und ich weiß, es war November und ich war auf Hawaii. Unter der Palme gesessen, Sonnenuntergang, es war alles traumhaft. Und ich saß auf einmal da und war traurig und habe gesagt, Mann, warum haben die uns jetzt Döckelen? Mhm. Und auf einmal war ich traurig. Dann habe ich gesagt, irgendwas ist falsch. Ein Jahr später war ich daheim beim Döckelen. Und dann habe ich gesagt, Volksau, vorbei war es aber schön. Und das sind halt irgendwo zu lernen, dass da, wo man gerade ist, wir sitzen jetzt zusammen und ich habe Spaß mit dir zu erzählen. Das ist das, was schön ist. Weil man muss immer eigentlich den Moment leben. Und wir Menschen leben ja im Moment. Mhm. Und dass man das lernt und aus der Situation etwas Gutes zu machen und etwas zu bauen, wo man Spaß dran hat, das ist das eigentlich das Schönste, was man machen kann. In der Fotografie kann man das gut. Mhm. Und ich mache deswegen so viele Bücher. Ich glaube, bis jetzt sind es 160 insgesamt, die ich schon gemacht habe. Weil mir immer wieder was einfällt. Und wenn mir was einfällt, dann bin ich auch derjenige, ich finde auch immer den richtigen Verlag, der das dann auch machen will. Und ich setze das dann auch um. Und man lernt einfach auch ein bisschen Geduld. Weil beim Buch ist es ja so, du fängst ein Buch an und es ist 3 Jahre später auf dem Markt. Du kannst nicht nach 3 Tagen sagen, so, jetzt habe ich das Buch vor mir liegen.
Ja, ja.
Sondern es dauert und du musst einen langen Atem haben. Und ich merke das immer wieder bei vielen Menschen oder vielen Kollegen auch, die nach 3 Monaten verlieren sie dann die Lust, weil man nichts sieht. Aber du musst weitermachen und dann bist du bei Seite 80, aber das Buch soll 400 Seiten haben, dann dauert es halt ein bisschen.
Das ist Udo Bernhard heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
10:30 gleich. Einen schönen Vormittag wünsche ich Ihnen heute an der Seite des wohl bekanntesten Fotojournalisten in Südtirol, dem gebürtigen Kastelbeiler Udo Bernhard, der aber seit 1978 in Frankfurt lebt. Deswegen, wir haben uns vorhin darauf geeinigt, dass du finchgerisch redest, aber da tust du dich nicht ganz so leicht, gell? Wenn ich Hochdeutsch spreche, da kommt bei dir auch eher das Hochdeutsche durch.
Das hat genau mit dem zu tun, dass du Hochdeutsch sprichst.
Ja, gell? Weil sonst kannst du das perfekt noch.
Weil ansonsten ist es so, dass wenn ich mit Freunden, die aus Deutschland sind, über den Reschenpass fahre und die Malzer Heide runterfahre, dann sagen sie, sind sie alle so still. Und wenn ich dann sage, warum redet sie nicht mehr mit mir, dann sagen sie, man kann mich nicht mehr verstehen. Also ich kann das immer noch auf Knopfdruck. Das
ja,
ist
absolut.
So. Aber,
ja,
ich,
ja.
Aber wenn du mit mir Hochdeutsch sprichst, dann kann ich fast nicht anders. Du musst leider mit mir eishockeyerisch reden.
Würde ich gerne, aber das ist schwierig hier im Radio. Ja? Das Schrägste, was dir je zum Frühstück zum Essen vorgesetzt worden ist, an irgendeinem Flecken auf dieser Erde, auf Reisen. Etwas, wo du sagst...
Eggs in Schottland oder irgendalles Mögliche oder irgendein
Fisch. Was ist das genau?
Fisch. Ich glaube, das sind Schafinnereien und so.
Das ist so und etwas. Zum Frühstück?
Zum Frühstück, ja. Ja, cool. Ja. Oder irgendwelche Fischarten zum Frühstück, das habe ich auch schon gehabt, wo man eigentlich nicht so wirklich ganz groß Lust drauf hat. Aber ich bin beim Frühstück so international immer. Ich habe immer gerne Früchte, Müsli und solche Sachen und die kriegt man eigentlich heute fast überall.
Der schönste Flecken Erde, an dem du gefrühstückt hast jemals?
Das schönste Frühstück, weiß ich mit Sicherheit. Ich habe im Rahmen von einer Reportage eine Insel in Italien kennengelernt, die für mich eine der schönsten Inseln ist, die es auf der Welt gibt. Das ist eine von den Liparischen Inseln oder von den Iolischen Inseln, das ist Salina. Mhm. Und dort gibt es ein Plätzchen, ich hatte das Glück, gibt es ein Hotel, Signum, ein ganz kleines Hotel, heute sehr bekannt, zählt zu den, glaube ich, gerade Geosaison hat es jetzt zu den 10 schönsten Plätzen oder Hotels der Welt gewählt.
Na wirklich?
Ja. Und ich war in einer Zeit da, wo es der Besitzer und die Besitzerin, sie ist mittlerweile die Bürgermeisterin von Malfa, und er ist so ein Giuliano Gemma-Typ, also ein Schönling, der aber nicht im Mund aufmacht, sondern nur wenn er einen Fisch hat, fährt er zum Wasser runter und wäscht ihn, weil er sagt, mit Leitungswasser wasche ich den nicht, dann wird er verdorben. und da auf der Terrasse, diese Terrasse ist einfach, die ist heilig, weil du hast dieses wunderschöne Meer, du bist direkt über dem Wasser und dann siehst du vor dir Panarea und den Stromboli. Mhm. Und der Stromboli tut noch alle 20 Minuten eine kleine Erosion machen. Und schöner kann es eigentlich nicht sein, über dir Zitronen. Und dann kommt noch dazu, was man ja, wenn du da vorbei wärst oder so, nicht hast, du hast noch diese fantastische sizilianische Küche oder äolianische Küche, die mit nichts zu toppen ist.
Jetzt fällt mir ein Song dazu ein. Paolo Conte, Via, komme.
Ja,
wir verreisen ein bisschen musikalisch mit Udo Bernhard jetzt.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardi.
So ein Lockdown ist für einen Reisefotografen und einen Weltenbummler wie Udo Bernhard eine ganz besonders harte Probe. Udo, an einem kalten Südtiroler Wintertag, an welche Reisegeschichte erinnerst du dich besonders gerne zurück, die du uns jetzt erzählen könntest?
Das Überraschendste, das ist das, habe ich dir heute schon, glaube ich, einmal erzählt, ist einfach Kamtschatka für mich gewesen. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, andersrum. Mein erstes Buch, was ich gemacht habe, konnte nicht anders sein, musste Alaska sein. Weil ich das irgendwie, ich hatte einfach Alaska im Kopf und die Weite und die Wildnis und die Bären und die Berge. Das war immer das, was mich interessiert hat. Und dann bin ich nach Alaska gegangen, hatte endlich einen Verlag, der mir einen Auftrag gegeben hat, ein Buch zu machen, und bin nach Alaska gegangen, bin in Anchorage ausgestiegen, bin dort vom Flughafengebäude raus, bin über die Straße und auf der anderen Seite ist dieser Lake Hood. Das ist der größte Wasserflughafen der Welt. Mhm. Und da gab es den Ketchum Air Service, das Einzige, was ich wusste. Und der Ketchum Air Service, das war ausgemacht, dass ich zu dem gehe und der fliegt mich in die Wildnis und setzt mich mal ab und holt mich nach 14 Tagen wieder. So wollte ich das Buch anfangen, einfach um auch mal die Wildnis und die Natur zu spüren. Das war so mein Hintergedanke. Das habe ich dann auch gemacht. Saß dann in der Maschine und der will starten und dann sagt, weißt du eigentlich dein Gewehr? Gewehr habe ich nicht, ich habe Kameras, ich brauche kein Gewehr. Dann hat er gesagt, ja, muss das essen? Dann hat er gesagt, ich habe doch eine Angel mit, ich will fischen. Dann habe ich schon das etwas verzweifelte Gesicht gesehen von ihm, aber er ist dann doch losgeflogen und dann hat er mir aber gutmütigerweise noch ein zweites Zelt rausgeschmissen und hat gesagt, in dem zweiten Zelt, der stellst du 50 Meter neben deinem hin und wenn du was zu essen hättest, tust du es da rein, hat er gesagt. Und weil, wenn du Besuch bekommst, dass der Bär sich dort drüben aufhält und so weiter. Und dann habe ich meine erste Nacht dort verbracht und als ich in der Früh aufgestanden bin, das war so am See und da war Sand und da hatte ich halt solche Bärendatteln um mein Zelt herum. Und dann auf einmal war das ganz was anderes. Dann habe ich mir überlegt, es gab ja keine Mobiltelefone, es gab nichts. Ich habe dem ausgemacht, nach 14 Tagen holst du mich wieder. So. Und dann war ich natürlich dort draußen und das waren lange 14 Tage. Und ich glaube, das Schönste, was ich gehört habe, war der Motorlärm von dem Wasserflugzeug nach 14 Tagen, weil ich hatte 10 Kilo weniger und ich hatte mit meiner Psyche und mit allem ganz, ganz, ganz große Probleme. Ich hatte einfach regelrecht die Hosen voll und mein Abenteuer Alaska hat mich ganz schön auf den Boden der Realitäten gebracht.
Das ist heilsam manchmal, nicht?
Das war heilsam, genau. Und dann komme ich jetzt zu dem Punkt, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das war eben Kamtschatka. Kamtschatka ist einfach etwas, da hat mir mal jemand davon erzählt und dann habe ich versucht, das Ganze zu organisieren und bin dann nach Kamtschatka gekommen im Winter und dann habe ich gesagt, das gibt's nicht, da musst du dich zwicken. Da ist einfach, das ist ja nicht weit von Alaska weg, man denkt nicht, aber es wäre eine Flugstunde von Alaska weg. Mhm. Weil das ist nämlich genau hinter Sibirien.
Ja.
Und sozusagen, wenn du von Esser oder von Petropavlovsk nach Nome oder nach Fairbanks fliegen würdest, würdest du 1,5 Stunden brauchen. So nahe ist das. Mhm. Und warum ist das vergessen gewesen, dieses Land? Oder warum kennt man es nicht? Das war einfach bis noch vor 10 Jahren totales Sperrgebiet, weil dort die ganze Rote Armee sozusagen war, um im Ernstfall auf Amerika loszugehen. Ja. Und deswegen durften nicht einmal Russen dorthin, außer halt Militärs, die dort eben stationiert waren. Mhm. Aber es war Sperrgebiet auch für Russen, nicht nur für andere Menschen. Und deswegen ist diese Natur und diese Landschaft dort erhalten geblieben. Du findest dort heute Kamtschatka-Bären. In einer Vielzahl, also da, dort, wenn ich sage, ich gehe als Fotograf raus, da musst du ein Elektrodraht mitnehmen oder halt, wie sagt man, so ein Hirtbur bei uns und musst den rund um dich rumtun, das ist wirklich so,
ja, wirklich.
Weil sonst hast du von Bären keine Ruhe. Also so viel ist es. Da gibt es so Seen, wo du hingehst, wo die Leute nur so praktisch ihren Hirpo um sich herum haben, damit sie Ruhe haben, weil sie fotografieren vor einem Bär und der andere ist schon hinter ihnen.
Und das hilft gegen Bären auch.
So ja, wenn die einen Batscher kriegen, dann gehen sie weg, okay. Oder so. Ja. Mhm.
Ja, Udo Bernhard, freischaffender Fotograf und Fotojournalist heute in Feuer und Flamme, diesem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Irgendwann hat er gemerkt, schreiben kann er auch und hat die Texte zu seinen Bildern und Bildbänden auch selber verfasst. Noch bis 12 Uhr und ab 10 vor 11 gleich die Südtirol 1 Nachrichten.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Und gleich 11 Uhr an diesem Sonntagvormittag. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Frühstücksratschau heute mit dem bekannten und erfolgreichen Fotojournalisten, Fotografen, teilweise auch Werbefotografen Udo Bernhard. Seit über 40 Jahren ist Frankfurt am Main seine Heimat. Wir besuchen ihn heute aber hier im umgebauten Bauernhaus seiner Eltern, in seinem Elternhaus in Kastelbell und freuen uns darüber, dass er uns mit seinen Geschichten auf Reisen nimmt. Nach Alaska genauso wie nach Island, in die Antarktis oder nach Kamtschatka. Südtirol 1 IT, da finden Sie übrigens, wenn Sie möchten, den Link auf einige von Udos Bildern und Bildbänden auf seine Website. Fangen Sie uns aber bitte schön nicht an zu weinen vor lauter Fernweh angesichts der Bilder dort. Eine gemeinsame Stunde mit Udo haben wir ja noch hier auf Südtirol 1. Nicht nur von der Reisefotografie versteht er so viel wie sonst keiner in Südtirol. Nein, er setzt bei seinen Aufträgen auch immer wieder Menschen in Szene oder deren Kunstwerke. Für seine Kochbücher zum Beispiel engagiert 3-Sterne-Koch Norbert Niederkofler, auch Udo. Wie machen wir das perfekte Bild? Gibt es da ein paar Weisheiten, die er uns mit auf den Weg geben kann? Und wie komme ich so weit in meinem Beruf, dass ich bei der Arbeit nur mehr das machen muss, was mir Freude macht? Vor allem dazu werden wir uns sicher in der zweiten Stunde auch noch mit Udo unterhalten. Zu Südtirols beste Musikmix natürlich, klar. Verreisen Sie, wenn Sie möchten, weiter mit uns. Er ist ein unheimlich aktiver Mensch auf den Tourenskiern, genauso wie auf diversen Fahrrädern. Und er hat beruflich erreicht, von dem einfach viele träumen. Nur mehr das zu machen und zu fotografieren in seinem Fall, was ihm Spaß macht. Der freischaffende Fotojournalist Udo Bernhard aus Frankfurt, den wir heute hier in Feuer und Flamme in Castelbell besuchen, wo er herkommt und seine Frau und Kinder leben. Das ist schon Luxus, oder Udo? Also wirklich sagen zu können, ich mache nur mehr das, was ich einfach gerne mache. Wie erreichen wir diesen Luxus bei der Arbeit? Jetzt, ich meine, als Fotograf ist es natürlich einfacher als in manchen anderen Beruf, aber...
Es war nicht immer so. Am Anfang musste ich schon auch oft einmal Sachen machen, die haben mich sehr dabei gequält. Einfach, die musste ich machen, weil ich gesagt habe, es muss auch sonst stimmen.
Ja. Und deswegen, was war das zum Beispiel, was du ungern gemacht hast?
Speziell in der Werbefotografie oft so Sachen halt so. Ich möchte nicht sagen, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, aber es war sehr, sehr streng oft einmal, wenn man gerade zum Beispiel Tourismuswerbung und solche Sachen, da gibt es oft Sachen, die, wenn man dann ein Hotelzimmer und sagt, oh, das würde ich alles lieber tun als fotografieren und das solltest du dann noch schön hinkriegen, ist schon eine Herausforderung. Mhm. Aber habe ich eine Zeit lang auch zwischendrin gemacht nebenbei. Das ist der Fotojournalismus und die Werbefotografie habe ich so ein bisschen miteinander verbunden, weil einfach die Honorare im Fotojournalismus einfach nicht so groß sind, dass das alles von alleine leicht gegangen ist. Aber wie immer so, es ist eigentlich, im Nachhinein würde ich sagen, lass immer die Sachen weg, die du nicht gerne tust, weil wenn du etwas gerne tust, dann funktioniert es auch. Ich habe immer mit den Sachen, die ich gerne getan habe, nachher auch Geld verdienen können. Und das ist auch irgendwie etwas, wenn du Spaß hast und Überzeugung hast und erzählst es nachher anders, dann braucht der andere genau das, was du ihm gerade erzählst. Das ist es so. Das ist auch eine Psychologie oder eine etwas Psychologisches, glaube ich. Und ich habe wirklich diese Religion, dass... ein Beispiel... Ich habe von Mercedes, und da träumt jeder von, im Testzentrum Nord in Finnland einen Job bekommen für viel, viel Geld, für die zu fotografieren. Mhm. Und dann kam damals der Axel Schenk vom Bucher Verlag und hat gesagt, Udo Bernhard, hättest du nicht Lust, ein Buch über die Antarktis zu machen? Das und das gibt es dafür. Das war ein kleiner Teil von dem, was ich in einem Monat, und ich wusste, in der Antarktis brauche ich 3 Monate. Mhm. Und ich hätte das Geld gut brauchen können. Da habe ich gesagt, na, dann komme ich sonst noch einmal in die Antarktis in meinem Leben. Und bin in die Antarktis gegangen. Und dann ist das Buch nachher entstanden. Ich habe das Buch gemacht, aber ich habe natürlich in Abenteuer und Reisen, in Geo, überall, ich weiß nicht, wie viele Reportagen ich an Magazinen nachher verkauft habe. Und letztendlich hat sich die Sache dann auch gerechnet. Aber du musst halt einfach...
Rechnung vorneweg hätte dagegen gesprochen.
War katastrophal. Völlig richtig. War völlig richtig so. Mhm. Ja.
Mhm. Heutzutage verdient man mit einem guten Foto nicht mehr ganz so viel Geld, wie es einmal war, oder?
10% vielleicht von dem, was noch vor 10 Jahren war. Es ist völlig verrückt, gerade durch dieses Massenangebot, durch die ganzen Agenturen, durch den, dass man auf Knopfdruck jedes Bild haben kann. Früher hat ja schon eigentlich das Dia, also vor 2005, dass das Dia praktisch sozusagen zum Verlag gekommen ist. Mit ein Hauptgrund, warum ich in Frankfurt war, dass Südtirol, was so die Anbindung mit Kurieren und so weiter war, immer sehr schlecht war. Also ich konnte ja immer ein Bild, das war kein Problem, wenn ich abends um 10 in Frankfurt ein Bild noch weggeschickt habe, das nach Washington musste, dann war das am nächsten Tag um 10 Uhr mit einem normalen Overnight in Washington.
Ja, klar.
Wenn ich es nach Südtirol schicken musste, dann ist es zuerst, ich glaube, nach Verona gegangen, von Verona nach Bozen. Und wenn das dann, also es hat drei oder vier Tage, immer noch so.
Ich glaube ja, schon.
Aber das hat ewig gedauert, das war nicht zu machen. Also von hier aus wäre das nicht möglich. Und auch die Preise zum Verschicken. Also das andere ist ein normales Standard-Overnight, hat, weiß nicht, vielleicht 40 Euro gekostet. Und um nach Südtirol, wenn du etwas nach Südtirol geschickt hast, hat es ein Vermögen gekostet, weil die einfach im Prinzip extra einen losschicken mussten einfach.
Wir sind ja, seitdem wir Handys mit Kameras haben, alle die Oberfotokünstler schauen, ob Udo Bernhard hier auf Südtirol 1 in Feuer und Flamme gleich ein paar Kniffe hat, mit denen wir vielleicht wirklich besser werden. Der eine hat das Gefühl für den richtigen Moment und den Blick und die richtige Lichtstimmung, ein Gefühl dafür. Der andere hat es nicht. Lässt dich gutes Fotografieren vielleicht doch lernen? Udo Bernhard, freischaffender Fotograf, der auf seinen Reisen schon die halbe Welt abgelichtet hat und mit dem wir heute hier in Südtirol 1, im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück zusammensitzen.
Also man kann bestimmte Dinge lernen. Das Handwerk muss man lernen. Es ist einerseits Handwerk, aber das Kreative kann man nicht lernen. Es kriegt man irgendwo mit oder man entwickelt es mit der Zeit, glaube ich. Und wenn ich die Wahrheit sage, man muss da einfach ganz fair sein, wenn wir das Handyfotografieren hernehmen. Die Handys sind mittlerweile so gut, dass du, wenn ich irgendjemanden eine Spiegelreflexkamera in die Hand gebe und den anderen mit dem Handy fotografieren lasse, da hat der mit der Spiegelreflexkamera meistens keine Chance, weil das Handy schon so viel macht und einfach die Tatsache, dass du auf einen Monitor schaust oder auf ein Display schaust, und dann ganz andere Perspektiven nimmst automatisch, ist schon ganz was anderes, wenn du durch den Sucher schaust.
Mhm. Findest du das gut, oder?
Es ist komplett etwas anderes. Ich bin gerade momentan dabei, etwas Neues zu erlernen. Ich arbeite gerade momentan an einem Buch Südtirol by Nature. Und da geht es um irgendwie Typen in Südtirol, Köche, Leute, die was Tolles produzieren. Gestern war ich bei einem Kaffeeröster. Und ich habe jetzt eine neue Kamera dabei. Da kann ich das Display ausklappen und kann zum Beispiel, indem dass ich die Stelle berühre, sozusagen den Fokus dahin legen. Mhm. Ist nichts Neues, gibt es jetzt schon eine Zeit lang, ja. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich einfach irgendwie immer meine alte Schule mit Fokussieren, zack, zack, und dann einen Ausschnitt machen und dann fotografiert habe. Aber da kannst du natürlich, weiß nicht, in das Röstgerät, auch wenn es drunter 100 Grad hat, auch einfach mal reinhalten kurz und siehst das und kannst das machen. Du kriegst ganz andere Sachen zusammen. Und ja. Ich bin dann vielleicht auch so kindisch, dass ich mich noch darüber sehr freue, wenn ich dann wieder was Neues kriege und sage, das hätte ich noch vor einem Jahr nicht gemacht.
Jetzt hast du natürlich sämtliches Spielzeug und Equipment. Wir haben unser Handy. Gibt es ein paar Tipps, die du uns geben kannst, wirklich einfach, zum Beispiel, zu mir hat jemand gesagt, wir zoomen mit den Füßen, bitteschön. Also wir gehen da näher hin und zoomen nicht mit dem Zoom, weil sonst ist die Auflösung sowieso schon.
Das ist richtig, vor allem, weil das Handy ein digitales Zoom hat und du eigentlich ja nur einen Ausschnitt machst. Und deswegen ist es schon besser, du solltest richtig hingehen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, dass man es einfach einsetzt. Das ist das Entscheidende, dass man es einsetzt. Und ansonsten kann man zum Handy, das Handy macht ja alles selbst. Du brauchst ja eigentlich nur draufdrücken. Was du finden musst, ist einen guten Ausschnitt. Einfach sich selber vertrauen, das zu machen, was einem gefällt. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Früher konnte man Leuten Tipps geben, was muss ich bei Kälte tun, da muss ich nicht aufpassen, dass der Film reißt oder das oder jenes.
Ja, ja.
Diese Sachen fallen heute alle weg. Heute wissen wir alle, das Handy braucht Wärme, wir müssen es am Körper tragen und dann ziehen wir es raus und drücken drauf. Mhm. Beim Handy ist es wirklich so, es ist das Trappele zum Draufdrücken. Es gibt ja in der Fotografie, hat es immer bestimmte Grundregeln gegeben, was man darf und was man nicht darf und wie die Linien sein müssen, dass man die nicht stürzen lässt und. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele, viele eigentlich Vorgaben. Aber gegen diese Vorgaben verstoßen wir eigentlich schon ganz, ganz lang. Ich habe ganz, ganz früh angefangen, in dem Moment, wo ich angefangen habe, gegen diese Regeln zu verstoßen, hat eigentlich der Erfolg angefangen, weil die Leute sich dann gefreut haben und haben gesagt, wow, das ist eigentlich genau das Gleiche, aber sieht komplett anders aus. Mhm. Es sollte dann halt so sein, du musst es aber auch schaffen, die anderen zu begeistern. Weil wenn du nur Mist machst, dann hilft es auch nichts. Dann ist es auch nicht. Aber es ist gerade die Perspektive, weil das ist eben, was ich gerade versucht habe zu erklären mit der anderen Kamera, mit dem Display. Ich komme auf einmal unter den Tisch und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus, weil ich einen ganz anderen Vordergrund habe oder ich kann einfach ganz anders an die Sachen herangehen.
Ich werde immer gepflanzt, weil ich in meinem Freundeskreis die bin, die immer sagt, na schau, wie das Licht schön ist. Schönes Licht macht schon ein gutes Foto, oder?
Licht ist das, was die Fotografie ausmacht, ist das Wichtigste, das hast du auch richtig erkannt. Also Licht ist, was ist Fotografie? Zeichnen mit Licht. Das Spaßige ist eigentlich, ich erzähle dir da etwas, da war ich ganz, ganz jung noch, da war ich noch nicht einmal 10 oder irgendetwas und habe mit einer alten Kamera von meinem Vater fotografiert und bin am Sonnenberg spazieren gegangen und da habe ich einen alten Südtiroler, berühmten Südtiroler Maler getroffen. Ich wusste nicht, wer er war damals. Und der hat so ein altes Gebäude, ein altes Schloss hier in Kastelbell gemalt.
Ja.
Und ich sehe, wie der das malt. Und es war November. Und ich habe gedacht, wieso malst du das alles in lila Tönen? Hm. Und er hat gesagt, weil momentan alles lila Töne sind. Der Wald war lila. Und dann habe ich gesagt, wieso? Dann hat es mich interessiert, habe mich zwei Schritte hinter ihn gestellt, habe ein Foto gemacht. Und als das Foto dann entwickelt war, ein Dia, Dann habe ich gedacht, ja, der hat recht, der Wald ist nicht grün, der Wald ist lila. Weil es einfach die Farbe war. Das ist, wenn es kalt wird, dann verfärbt sich die Landschaft. Aber das ist genauso, wie wenn wir nach oben schauen, dann haben wir einen Himmel. Automatisch blau. Nein, der kann rot sein, der kann grün sein, der kann alle Farben haben. Ja. Aber wir haben ihn blau im Kopf und dann sehen wir ihn auch teilweise blau. Wir sehen nicht immer das, was wirklich das Licht ist.
Ja. Der Fotograf Udo Bernhard heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ihr Sonntagsfrühstück ab 10 Uhr. Mit Sarah Bernardi.
Als Fotograf in der ganzen Welt erfolgreich zu sein, heißt es auch gut mit Menschen zu können. Bevor Udo Bernhard zum Beispiel im Ausland fotografiert, schlendert er mit der Kamera durch die Straßen, damit sich die Menschen an ihn gewöhnen. Das ist so, oder? Und das ist eine geniale Idee, aber die funktioniert.
Also, ich bin ja vor vielen Jahren einmal von der Reise aus Tibet zurückgekommen und bin dann in Eschen gefahren und habe Kloster Marienberg gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Kloster Marienberg, das schaut ja fast so aus wie die Klöster in Tibet. Dann habe ich mich informiert und keiner konnte mir zu dem Kloster was sagen. Ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, bis mich der Abt eingeladen hat, dass ich mal mit ihnen, mit den Mönchen ein bisschen mitleben kann. Und dann bin ich ins Kloster gegangen und da hat mir auch die Erlaubnis gegeben, die Kamera mitzunehmen. Ja? Und die ersten 3 Tage habe ich meine Kamera dabei gehabt, habe nicht ein einziges Foto gemacht, weil die Mönche mussten sich erst einmal an mich und an meine Kamera gewöhnen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren. Und in den letzten Tagen, als ich da war, habe ich gar nicht mehr Initiative. Da haben die Mönche schon zu mir gesagt, Udo, das wäre jetzt doch ein schöner Schuss oder das wäre jetzt doch ein schönes Foto oder können wir nicht das machen oder schau, ich bringe dir das noch, das könnte dich interessieren und so weiter. Da haben die alle schon für mich organisiert und auch mir geholfen mit den Ideen und mit allem drum und dran. Aber es ist so, du musst am Anfang, ist es oft einmal einfach nur dabei zu sitzen, die Kamera dabei zu haben und ja.
Was hast du in all deinen Jahren auf Reisen und als Fotograf gelernt über Menschen?
Also ich habe ja einen ganz, ganz großen Respekt vor Menschen. Das fängt damit an, dass ich zum Beispiel so kriegs- oder problematische Fotografie nie gemacht habe, weil ich damit in den solchen Situationen nicht fotografieren kann oder auch nicht fotografieren will. Ich habe mal beim guten Freund hier in Südtirol eine Geschichte über ein Bergrettungsunternehmen, eine Reportage gemacht und dann sollte ich ein paar Bilder machen und da war dann wirklich ein Einsatz und da haben ein paar verletzte Bergsteiger im Hubschrauber gelegen und ich war in dem Hubschrauber und sollte halt ein Bild machen, nehme die Kamera hoch und sehe einen verletzten Bergsteiger, der sagt, na, und dann habe ich die Kamera weggelegt, ich habe das Foto nicht gemacht. Ich kann das nicht in solchen Situationen. Unser Gespräch am Anfang, ich habe gesagt, ich kann nur, wenn der andere will.
Ja, ja, natürlich.
Und ansonsten mache ich das nicht und kann das nicht. Mhm. Und gelernt ist auch immer wieder etwas. Es gibt oft so ganz witzige Erlebnisse. Ich habe lange Zeit bei der Zeitschrift L eine ganze Serie gemacht und das war eine ganz tolle Geschichte, eine Reisegeschichte. Und die ich hatte, das war immer so aufgebaut, ich habe sozusagen einen Luciano de Crescenzo als Schriftsteller, mit dem habe ich Napoli gemacht. Dann war ich eine Woche mit Luciano de Crescenzo in Neapel oder mit der Opernsängerin Cecilia Bartoli in Rom.
Ja.
Ja. Und dann hatte ich das organisiert, dass ich ganz in der Früh zum Sonnenaufgang auf die Kuppel des Peterdoms gehen konnte und stand dann oben und wir haben fotografiert, das war ganz toll. Sie hat sogar eine Arie gesungen, dass mir die Ohren wehgetan haben da oben, weil ich so nah war. Und dann gehen wir runter und in der Zwischenzeit ist er unten aufgegangen und es konnten ein paar Touristen raufgehen auch. Und die waren eben im letzten Moment noch oben. Und dann gehe ich runter, nur so viel, was man lernt. Und dann geht man durch diese Kuppeln, ich bin ein bisschen groß und musste mich so ein bisschen bucken und gehe da hinten rum. Und das waren 2 Busterer Madeln und die haben dann halt geredet. Ich habe mit der Cecilia Bartoli Italienisch und mit dem anderen Englisch geredet. Und wir gehen da runter und irgendwann drehe ich mich noch halt um und dann sage ich zu den beiden, mir geht's schöner, werden aufpassen, was ist da, sag's. Die sind fast umgefallen. Das sind so Momente, also du weißt nie, wer hinter dir steht und wie der wirklich spricht. Also das ist wirklich immer etwas, was...
Das stimmt.
Das sind so kleine Episoden.
Deine Frau ist ja Deutsche und die lebt in Kastelbell und du lebst in Deutschland.
Ja.
Funktioniert das so lange schon auf Distanz? Wie kann sowas sein?
Ja, wahrscheinlich weil es so lange auf Distanz. Es ist wirklich so. Sie ist wirklich ganz, ganz glücklich und sie ist, sie wird nur sierig, wenn sie nicht Skitouren oder Radl fahren kann. Deswegen passt es eigentlich ganz gut.
Udo Bernhard heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Es ist gleich 11:30 in Castelbell, besuchen wir ihn heute hier zum Frühstücksratscher zwar. Er lebt aber seit über 40 Jahren in Frankfurt in Deutschland. Südtirols wohl erfolgreichster Fotograf seit Jahrzehnten, der für die Kochbücher von 3-Sterne-Koch Norbert Niederkofler genauso fotografiert wie für die Österreich-Werbung, für Magazine wie Geo oder National Geographic natürlich oder seine eigenen Bildbände oder die L auch, haben wir vorhin gehört. Udo Bernhard. Udo, Frankfurt, weil du durch diesen Flughafen natürlich angebunden bist an die Welt. Was findet der Südtiroler aber sonst an dieser Stadt so schön?
Ja, Frankfurt ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Es ist eine sehr kosmopolitische Stadt. Ich nenne es jetzt einfach mal so der moderne Hafen in Europa. Weil das, was früher Hamburg waren oder was früher die großen Hafenstädte war, ist heute Frankfurt. Jeder, der nach Europa kommt, kommt zuerst nach Frankfurt.
Das ist aber der Flughafen, das stimmt.
Das ist der Flughafen schlechthin. Mhm. Und so ist es auch mit den Menschen. Ich finde, das ist die einzige Stadt in ganz Deutschland, die eine richtige Skyline hat. Ja. Das heißt ja nicht nur Frankfurt, sondern viele sagen auch Manhattan dazu. Und das stimmt ja eigentlich irgendwie. Ich mag wahnsinnig gern den Kontrast zwischen Land und Stadt. Der fällt im Moment durch den Lockdown jetzt ein bisschen weg. Mhm. Weil in Frankfurt war es halt so, ich kann in die alte Oper gehen, ich kann ins Kino gehen, ich kann abends, egal was ich will, ob ich peruanische Küche will oder libanesische Küche, ich finde alles. Das ist etwas Wunderschönes und es bringt mich auch mit Leuten zusammen. Für mich hat es einen anderen praktischen Grund auch gehabt, Frankfurt. Zum Beispiel sind alle Vertretungen in Deutschland von den einzelnen Ländern, die waren nicht in Berlin und nicht in Bonn, sondern die waren früher alle in Frankfurt. Du hast alle Konsulate dort. Ja. Es ist einfach für mich unheimlich praktisch. Und ich habe auch die Stadt angefangen zu lieben irgendwo. Und ich verteidige Frankfurt immer. Mittlerweile braucht man es nicht mehr verteidigen, weil es eine sehr schöne Stadt geworden ist und auch die Leute jetzt irgendwie gemerkt haben, dass es eine schöne Stadt ist. Und ich habe auch sehr viele Projekte. Ich habe auch den Dumont Bildatlas über Frankfurt schon gemacht. Ja. Oder ich habe für die FAZ ein ganz großes Buch Frankfurt Stadt für Menschen gemacht. Wo eine Geschichte, wo es vom Banker bis zum Stadtstreicher, von der Prostituierten bis zur Designerin alles drinnen waren und mit den Menschen mich auseinandergesetzt. Das ist eine Stadt der ganz großen Kontraste. Ja. Und ich nehme auch immer von Südtirol was mit nach Frankfurt und von Frankfurt was mit nach Südtirol. Auch von den Ideen und von den ganzen, von den Projekten. Also ich könnte mir es anders nicht vorstellen und ich werde zwar oft angestupst von allen Seiten, jetzt hast du doch mal genug oder irgendetwas, sage ich, nein, habe ich nicht genug und ich möchte das bitte auch so weitermachen und ich denke, ich werde das weitermachen, bis ich ein grauer Mann bin.
Ja, Volare hat er sich gewünscht vorhin musikalisch und Volare kriegt er jetzt hier auf Südtirol 1. Udo Bernhard, kurz vor unserem Endspurt, mein Satz, dein Satz.
Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ihr Sonntagsfrühstück ab 10 Uhr mit Sarah Bernhardi.
Wie lange kann oder will man aus dem Koffer leben und arbeiten, so schön das Leben auch als Fotograf sein mag, als Reisefotograf, Fotojournalist wie Udo Bernhard auch einer ist?
Es muss Spaß machen, aus dem Koffer zu leben, sonst darf man das gar
und
nicht
erst anfangen. Und macht es bei dir schon noch?
Es macht immer noch absolut Spaß, ja, freilich, weil ich mir auch die Reisen aussuche, die Spaß machen. Mhm. Und ganz toll ist, wenn man es schafft, im Koffer nicht ganz zu viel drinnen zu haben. Das ist das Wichtigste, weil dann ist der Koffer viel einfacher zu organisieren. Mhm. Also ich habe bei meinen ganzen Reportagen immer etwas Sportliches mit, wenn es irgendwo mal geht, dass ich einen Anzug brauche, dann ist der auch dabei. Aber ansonsten sind das sportliche Sachen, mit denen ich über die Runden komme.
Ja, man hat ja immer dasselbe an, auf jeder Reise.
Und
gell?
Man muss einfach relativ wenig mithaben. Das ist wirklich so. Wenn der Koffer zu voll ist, das ist...
Ja. Leichtes Gepäck braucht.
Ich habe auch gerne einen ordentlichen Koffer. Das ist etwas, was komisch klingt, aber es ist so. Wenn ich oft meine Kollegen sehe, da denke ich immer, da ist der Atombombe explodiert, wenn die jetzt immer das Koffer aufmachen. Aber das kann ich nicht haben. Ich muss schon doch geordnet haben.
Die letzten paar Minuten hier am Südtirol 1 Frühstückstisch, die verbringen wir immer mit mein Satz, dein Satz. Also ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende. So kurz oder lang, wie du magst. Ohne meine Kamera bin ich
ein bisschen nackig.
Wie viele hast du eigentlich momentan? Also,
kann ich nicht sagen. Aber es sind immer eigentlich die ähnlichen Kameras, die ich eigentlich verwende. Und dann die anderen verschwinden dann im Schrank oder irgendetwas. Mhm. Aber generell sind es immer nur 2-3 Kameras, je nachdem auch, was ich brauche. Das hat schon einen Unterschied auch für die Größe, ob ich die viel tragen muss und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Kommt drauf an, was es für ein Job ist.
Klar. Ein gutes Foto.
Ein gutes Foto muss einfach Spaß machen und ein gutes Foto ist einfach, wenn man es schafft, irgendwo den Moment einzufangen, der einen Menschen ausmacht, der eine Landschaft ausmacht. Und das Schönste ist es immer wieder, wenn es irgendwie überraschend ist, dass man es vorher auch nicht geplant hat. Das heißt nicht, dass man kein Konzept haben muss. Man muss ein Konzept haben, aber man muss dem Zufall auch die Freiheit lassen, dass noch zwischendrin etwas ganz Tolles entsteht, an das man vorher nicht gedacht hat.
Mein erstes Foto, auf das ich richtig stolz bin.
Das ist der Schnatzer Bauer an der Durnser Sonnenberg. Da habe ich mit 14 Jahren habe ich den mal besucht. Er hat mit seinen damals, weiß nicht, 7 oder 8 Kindern mit einem Pickel gerade auf einem steilen Hang die Kartoffeln rausgemacht und hatte nichts dagegen, dass ich ihn bei der Arbeit fotografiere und hat auch mitgemacht. Und da habe ich gedacht, es gibt sie noch, die kleinen Könige am Berg.
Neben meinem Fotoapparat, immer in meinem Koffer oder Rucksack auf Reisen, habe ich
ein Schweizer Taschenmesser.
Das viele Reisen hat mich gelehrt,
dass man sehr viel Respekt haben muss anderen gegenüber und dass man mit einem Lachen ganz gut durch die Welt kommt.
Ich mag Länder, die...
Ja, ich muss das als erstes sagen, sicher sind, das ist das Wichtigste. Länder, die sicher sind und die sehr viel Natur haben, also wo die Natur noch die Oberhand hat, das ist eigentlich das. Ich habe Bücher über Städte gemacht, ich habe Bücher über New York, über San Francisco gemacht, aber in Wirklichkeit die Länder, die wie Norwegen oder Island oder eben Patagonien oder zum Beispiel den Yukon oder die Northwest Territories, da wo die Natur noch das Sagen hat, auch wenn dort, wenn man dann wirklich hinkommt, es nicht so einfach ist. Das sind eigentlich die Länder, wo viele Leute dann auch Schwierigkeiten kriegen und wo man auch selber oft an die Grenzen stößt, weil man vielleicht ein bisschen Angst hat und sich doch ein bisschen verloren vorkommt. Aber ich liebe diese Länder.
Ich mag Menschen, die
einfach gerade raus und ehrlich sind und es sind immer Menschen, die was zu erzählen haben.
Mein nächstes Projekt.
Mein nächstes Projekt ist ein ganz nahes Projekt. Jetzt mache ich gerade ein Buch, das heißt Südtirol by Nature. Und da kommen Südtiroler Produzenten vor, die irgendwelche Nischenprodukte machen. Ich war vor 2 Tagen bei Kräuterrebellen oder auch bei ganz tollen Köchen und tollen Winzern. Und das ist das, was ich momentan gerade im Projekt habe. Und dann ab nächstes Jahr geht es dann wieder mit einem Dumont Bildatlas über Island los.
Schön. Glücklich macht mich.
Ja, wenn ich das tun kann und darf, was ich mir immer wünsche, und das ist die Fotografie.
Und wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
Wenn ich dich jetzt zum Mittagessen bekochen würde, dann würde ich dir jetzt, gerade es ist Winter, ein Risotto Trevisano, den ich immer wahrscheinlich jetzt momentan da habe, und ein bisschen eigenen Rotwein und ein bisschen Speck und so weiter, und schon wird es passen.
Schön. Dankeschön, Udo Bernhard, dafür, dass wir hier sitzen durften und mit dir auf Reisen gehen durften. Ich wünsche dir ganz viele schöne Momente noch, viele schöne Bilder und erst natürlich in näherer Umgebung und dann wieder irgendwann groß auf Reise, wenn du magst.
Danke, danke Sarah. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Südtirol.